krank werden, Patient werden. Das ist heute unser Thema im neuen Psychcast, Psychosomatik Podcast. Mein Name ist Dr. Alexander Kugelstadt. Ich bin Arzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie und begrüße dich herzlich zum Psychcast heute. Willkommen. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass du dem Psychcast so lange folgst. Und der Psychcast hier wird jetzt zum Psychcast Psychosomatik Podcast und beschäftigt sich mit Themen der Psychodynamik, der Gruppentherapie und der psychosomatischen Medizin natürlich. Ganz klar. Krank werden, Patient werden. Viele von uns, von euch kennen das. Es passiert etwas, ein plötzlicher Schmerz, eine Erkrankung und man muss zum Arzt durch eine Diagnostikmühle gehen oder man muss vielleicht sogar stationär aufgenommen werden, in die Notaufnahme und dann auch ins Krankenhaus. Aus dem Freundeskreis, aus der Familie hört man häufig die üblichen Bekundungen, halt durch, das wird wieder und du packst das. Und das ist ja auch völlig richtig und es ist auch sehr angemessen, dass man Unterstützung erfährt. Häufig ist es so, dass große Stressoren bestehen, wenn man Patient wird, wenn man stationär aufgenommen wird oder eine neue Diagnose hat, dass es Belastungen gibt, die nicht ohne weiteres in Worte gefasst werden können. Dass es Belastungen gibt, die sich eher körperlich ausdrücken, durch Erschöpfung, durch Symptome wie Schwitzen, Herzrasen. Schlafstörungen sind im Krankenhaus sehr verbreitet. Deswegen werden auch teilweise immer noch regulär auch abends Schlaftabletten angeboten. Und das hier wäre nicht der Psychcast, Psychosomatik-Podcast, wenn wir nicht uns auch drin üben würden, ein bisschen hinter die Fassade zu gucken, besser gesagt hinter die bewusste Welt und uns auch einmal die unbewussten Prozesse näher anschauen, die dahinter stecken. Das machen wir in der heutigen Ausgabe ganz konkret. Vorher möchte ich euch noch ein paar Hinweise geben. Und zwar schreibe ich seit einigen Wochen den Newsletter Der Psychosomatikbrief. Das ist ein Newsletter, der circa einmal die Woche erscheint und sich schriftlich dann nochmal um Themen der psychosomatischen Medizin und Psychodynamik kümmert, manchmal aus dem Alltag, manchmal eher klinisch. Den dürft ihr euch gerne anschauen oder abonnieren. Einfach googeln Der Psychosomatikbrief oder unter psychosomatik.substack.com. Natürlich auf der gewohnten psychcast.de Seite ist er auch verlinkt. Dann die zweite Neuigkeit. Ich werde hier in diesem Format, in dem Audio-Podcast auch manchmal Fragen beantworten. Wenn ihr spezielle Fragen habt, gerade zu psychosomatischen Zusammenhängen, vielleicht zur Psychodynamik, zu Beziehungsschwierigkeiten oder nach dieser Folge auch zum Prozess des Krankwerdens. Jemand aus eurem Umfeld, aus eurer Familie, aus eurem Freundeskreis ist krank geworden oder ihr seid krank geworden. Schildert mir gerne eure Frage. Wichtig, um eure Frage vielleicht hier zu beleuchten und auch gemeinsam mit euch zu diskutieren, sind natürlich einige Details, die ihr dann bitte verfremden möchtet, also die ihr so verändert, dass ihr praktisch nicht erkennbar seid. Also ihr könnt euch dann auch einen anderen Namen geben und ich würde das hier im Podcast nur beantworten, wenn ihr mir das konkret sendet unter podcastfrage@psychcast.de. Weil dann weiß ich, dass ihr mit einer Beantwortung eurer verfremdeten eigenen Geschichte hier einverstanden seid. Klar ist, dass das Ganze keine ärztliche Beratung ersetzt, sondern eine allgemeine Informationsvermittlung zu psychosomatisch-psychotherapeutischen Themen darstellt. Dritte Ankündigung, diesen Audio-Podcast findet ihr zusätzlich auch mit Video hier aus dem Psychcast-Studio bei YouTube unter Psychcast-Podcast bei YouTube. So, die heutige Folge ist nach einer Idee sozusagen von James Strain entstanden. James Strain ist ein US-amerikanischer Arzt vom Mount Sinai Hospital in New York. Ich habe in New York vor einigen Jahren, ich glaube, das war 2017, einen Vortrag zu dem Thema gehört. Der hieß ein bisschen anders. Er hat es genannt, die 8 Stressoren bei hospitalisierten und kranken Menschen. Das ist natürlich das Gleiche, was ich vorhin meinte, der Prozess, Patient zu werden, krank zu werden. Er hat dazu in seinem Buch nichts, aber ich hatte noch Mitschriften vom Vortrag und habe dann die Konzepte, die er beschreibt, es geht gleich um 8 Konzepte, 8 psychodynamische Konzepte, die sich damit befassen, was innerlich in einem Menschen passiert auf unbewusster Ebene, der ins Krankenhaus kommt. Das habe ich teilweise noch verfeinert mit einem anderen sehr schönen Buch von Salman Akhtar, Comprehensive Dictionary on Psychoanalysis. Das ist praktisch ein sehr umfassendes Kompendium aller möglicher psychodynamischer Denkmodelle. Ich selbst beschreibe in meinem Buch, dann ist das wohl psychosomatisch, wenn Körper und Seele SOS senden. Gleich am Anfang in der Einleitung, wie ich selbst Patient wurde mit 17 Jahren, wie ich einen Lungenkollaps hatte und 10 Wochen in der Thoraxchirurgie lag und wie das sozusagen körperliche Veränderungen gemacht hat, die weit weg davon waren, von mir seelisch verstanden zu werden. Also eine Körperreaktion mit Schmerzattacken, mit Schweißausbrüchen, die medizinisch gar nicht erklärlich waren und die womöglich damit zu tun haben, dass man gerade mit 17 Jahren vielleicht noch gar nicht so den Ausdruck hat für das, was innerlich in einem passiert. Oft hat man den auch später nicht für die Belastungen, die, wenn man Patient wird, ins Krankenhaus kommt, sehr häufig kommen. Und deswegen finde ich dieses Thema sehr, sehr wichtig, weil das ein wichtiger Grenzbereich der Psychosomatik ist, der unterbelichtet ist. Ich habe jetzt 9 Punkte einmal rausgeschrieben, die laut James Strain, Psychosomatiker, wie gesagt, aus New York, eben eine große Rolle spielen und würde die hier einmal vorstellen wollen. Der erste Punkt, was unbewusst passiert bei einem krank werdenden, leidenden Menschen, ist die sogenannte Bedrohung der Integrität oder er hat sogar gesagt, die Bedrohung der narzisstischen Integrität. Die Integrität ist ein Begriff von Winnicott. 1945 war ein Kinderpsychiater und Psychoanalytiker. Der hat die Lebensphasen von der Geburt bis zur frühen Kindheit untersucht und beleuchtet. Und er sagt, da gibt es praktisch 3 Prozesse, die wichtig sind, von kurz nach der Geburt und dann in den ersten Monaten und Jahren. Das ist einmal ein Prozess, den nennt er Integration. Und da geht es darum, dass Fragmente aus angenehmen und negativen Gefühlen, kurze Beziehungsepisoden mit Mutter, Vater, Bezugsperson, das Leid, wenn der Säugling um Hunger schreit und dann später die Freude, wenn er gestillt wird und so, dass man das alles zu einem großen ganzen Zustand zusammenfügt. Das nennt er Integration. Also, dass man irgendwann sagt, ich bestehe aus vielen Facetten und ich verstehe mich als ein großes Ganzes, also eine Person. Und dieser Prozess findet sozusagen an erster Stelle statt oder als erstes. Und irgendwann kommt dann die Personalisation. Da kommt dann die Integration des Körper-Ichs dazu. Also ich verstehe irgendwann, dass all diese Fragmente in mir drin sind, die verschiedenen Gefühle, die verschiedenen positiven und negativen Körperreaktionen, dass die in meiner Hülle sind und dass ich sozusagen eine Person bin. Und das dritte ist dann die Realisation. Das heißt, dass ich mich gegenüber einer gewissen Umwelt, einer Realität abgleichen muss, die auf mich einwirkt oder auf die ich einwirken kann. Um diese Phasen zu durchlaufen, sagt Winnicott, brauchen wir eine Mutter, die ausreichend gut ist. So good enough mother, wie er sagte. Und die hilft sozusagen durch Spiegelungsprozesse, diese Phasen zu durchlaufen. Und weil niemand immer 100%ig perfekt für ein Dasein kann, entstehen auch irgendwie immer Defizite. Und wenn so etwas passiert wie, ich muss vielleicht sogar mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus, ich muss ganz plötzlich ins Krankenhaus, dann ist diese Integrität plötzlich in Gefahr, weil an meinem Körper wird herummanipuliert. ich kann nicht mehr allein über meine Körperfunktion verfügen, weil vielleicht über eine Narkose, über ein Medikament, über eine invasive Maßnahme wie die Anlage eines zentralen Venenkatheters plötzlich in meine Integrität, die ich eigentlich durchlaufen habe, eingegriffen wird. Und das kann sozusagen diese alten Defizite, die irgendwo zurückgeblieben sind, wieder stark aktivieren und der Körper bekommt eine extreme Stressreaktion, was sich dann durch verschiedenste Symptome zeigen kann. Da will ich heute gar nicht so drauf eingehen. Ich möchte diese theoretischen Konzepte hinter den Stressoren einmal beleuchten. Dann eben der Begriff von Strain, narzisstische Integrität, verstehe ich so, dass Eltern finden ja meistens ihre Kinder ganz toll und ganz wichtig. Und wenn sie Bauchschmerzen haben, kümmern sie sich um sie. Und wenn sie weinen, trösten sie sie. Das gibt uns diese narzisstische Zufuhr, dass wir wichtig sind und dass unsere Gesundheit wichtig ist. Und jetzt stellen Sie sich nur mal vor, Sie gehen in die Notaufnahme, weil Sie starke Schmerzen haben. Und es warten aber noch 10 andere vor Ihnen. Und Sie müssen warten, bis die dran sind. Die sind auch wichtig. Denn bedroht das unsere narzisstische Integrität, das, was wir über uns dachten, wie primär doch unsere Gesundheit ist, wie relevant, das wird, sobald wir in das Gesundheitssystem eintreten, häufig korrigiert durch die Bedingungen, die dort sind. Und das stellt eine unheimliche Bedrohung dessen dar, was wir innerlich unbewusst von uns selbst denken. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt, wenn wir krank werden, wenn wir Patient werden. Psychoanalytikerin Mahler, eine Kinderpsychoanalytikerin. Fear of Strangers auf Englisch oder eben Fremdenangst auf Deutsch bezieht sich auch auf eine frühe Entwicklungsphase, in der das Kind praktisch sich langsam von der Mutter löst und sich anderen zuwendet, sich vor allen Dingen auch Sachthemen zuwendet, sich vielleicht irgendwie Puzzleien zuwendet, aber auch auf andere Menschen zugeht, immer mit dem Wissen, zur Mutter zurückkommen zu können. In dieser Phase kommt es verstärkt auch zu Rückschritten, zu fremden Angst, dass andere Menschen, denen sich das Kind angenähert hat, plötzlich auch Ängste auslösen. Das beschreibt Mahler als zwangsläufig in der Entwicklung. Und wenn wir später Patient werden, eigentlich schon erwachsen waren, all diese Phasen überwunden haben, aber schlagartig mit fremden Menschen zu tun haben, die auch noch unheimlich wichtig für uns sind, die jederzeit in unser Krankenzimmer kommen, uns berühren, uns nahe kommen, uns anfassen, untersuchen und Substanzen verabreichen, dann kann das dieses damalige Misstrauen, je nachdem, wie gut oder schlecht das auch integriert wurde, auch wieder reaktivieren auf eine unbewusste Weise. Dritter Mechanismus, Separationsangst, Mahler, gleiche Psychoanalytikerin, Jahr 1965 bis 68. Das ist, wenn das Kind den Verlust der Symbiose verarbeiten muss. Also Mutter, Kind sind jetzt idealtypisch, ist nicht immer so, aber durch die Muttermilch, auch nach der Geburt, wenn die Symbiose gecuttet ist, also die Nabelschnur durch ist, bleibt das Verhältnis oft symbiotisch. Irgendwann löst sich das Kind aber daraus. Und die plötzliche Trennung vom eigenen häuslichen Umfeld, wenn man plötzlich krank wird, gehen die ganzen Versorgungssysteme, dass man im Kühlschrank immer alles bereit hat, ja, das Essen vielleicht zu Hause am Familientisch eingenommen wird, alles zur Verfügung steht, wird plötzlich gecuttet und ich komme im Krankenhaus in ein fremdes Versorgungssystem. Das bezieht sich jetzt hier vor allen Dingen auf stationäre Aufenthalte. Die kann eine Separationsangst wieder auslösen und so einen Rückfall im Erleben in eine sehr frühkindliche Entwicklungsphase machen. Manchmal, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, erzählen Leute, ja, meine Mutter, mein Vater muss eigentlich ins Krankenhaus, da muss dringend etwas gemacht werden oder eine Behandlung stattfinden. Und alte Leute wollen das manchmal nicht und wehren sich mit Händen und Füßen. Und die jungen Leute verstehen das nicht und sagen, das ist doch wichtig, sei vernünftig und so weiter. Und dahinter kann gerade im höheren Alter, wo man schon weniger flexibel ist, in der Selbstüberwindung auch eine Separationsangst stecken, also Angst vor Reaktivierung dieser alten symbiotischen Auflösung. Vierter Punkt. Konzept von Freud. Angst vor Liebesverlust. Liebesverlust ist eine sehr tiefe Emotion, die sich sehr schutzlos machend anfühlt. Also die Befürchtung, die das Kind hat, dass das versorgende Objekt seine Liebe entziehen könnte. Ist ja auch manchmal so. Eltern sind genervt, können nicht mehr, sind selbst erschöpft. Und das Kind versucht immer noch, die Aufmerksamkeit irgendwie zu halten, weil der Säugling abhängig ist von der Mutter. Und diese Angst vor dem Liebesverlust ist etwas ganz Massives und kommt häufig im Rahmen körperlicher Erkrankungen und Krankenhauseinweisungen wieder. Damit hängt ein anderes zusammen, ich sage das gleich dazu, weil das ein wenig zusammenhängt, Angst vor Kontrollverlust über die Körperfunktion, Kontrollverlust aber auch um emotionale Zustände, mit denen ich in meinem Setting umgehen kann, durch eine neue Situation, durch eine schwere Erkrankung oder durch eine Operation oder ähnliches, gelingt es mir aber nicht mehr so. Angst vor Kontrollverlust, Angst vor Liebesverlust, weil ich vielleicht auch durch meine Krankenrolle etwas nicht mehr geben kann, was ich geben konnte, etwas nicht mehr erfüllen kann. Da möchte ich eben hier den Unterschied nochmal deutlich machen. Das muss nicht real nachvollziehbar sein, sondern das kann sich durch eine Reaktivierung früherer Phasen in dem Betroffenen selbst eben ganz stark abspielen. Jetzt ein sehr wichtiger Punkt. Angst vor Verlust oder Verletzung von Körperteilen. Also eine Urangst, wenn man sich vorstellt, der Chirurg holt das Skalpell, es wird etwas entfernt, sei es nur eine Gallenblase, sei es aber auch ein Organ, weil es vielleicht von einem Tumor betroffen ist, also genau, ein anderes Organ, wie zum Beispiel eine Niere. Das ist ein unheimlicher symbolischer Akt über die medizinischen Bedenken, die die meisten Menschen natürlich haben und Sorgen und Ängste hinaus. Freud nannte dies Kastrationsangst, also die Angst, wenn der Junge sein Schwesterchen sah, was kein Penis hat, die Fantasie, dass ihm auch passieren könnte, dass ihm der abgenommen wird. Es ist jetzt sehr abstrakt in dem Zusammenhang, aber die Angst vor Organverlust beschäftigt die meisten Menschen ganz stark. Dann Schuld- und Schamgefühle. Da ist es so, dass häufig immer noch diese etwas mythische Beschreibung von Krankheit verbreitet ist auf unbewusster Ebene. Ja, die Krankheit sei jetzt eine Sühne für etwas, das etwas, dass etwas abgetragen werden soll, eine Schuld abgetragen werden soll oder auch je nach Erkrankung Schamgefühle vor der fantasierten Betrachtung durch andere, wie sie einen sehen könnten mit diesem Defizit. Ob das die soziale Rolle, die bisherige soziale Funktion schwächt, und Schamgefühle sind mit die heftigsten, überwältigsten Gefühle überhaupt. Was man tun kann, vielleicht um hier mal ein Beispiel zu bringen, das ist heute nicht Hauptthema, aber zum Beispiel Christine Neff heißt die Autorin, die hat ein Buch geschrieben, Selbstmitgefühl, was den gesunden Umgang mit so heftigen Emotionen fördern kann. Es kann jetzt durch eine körperliche Erkrankung, aber auch durch andere Krisen sein. Also nicht selbst Mitleid, das ist oft schädlich. Das kennen viele von sich oder von ihrem Umfeld. Selbst Mitgefühl wäre hier das gesunde Pendant, was da hilft. Anschließend zu den Schuld- und Schamgefühlen. Ich habe das eben schon angesprochen, Angst vor Vergeltung. Also, dass etwas durch die Erkrankung oder durch die Situation jetzt vergolten wird. Und da ist mir ganz wichtig zu sagen, viele offiziell nicht religiöse Menschen haben doch auch spirituelle oder religiöse Vorstellungen. Viktor Frankl sagt, dass viele einen unbewussten Gott in sich haben, durch die Kultur, durch die Biografie, und eben doch manchmal glauben an etwas wie ein Ausgleich, Vergeltungsangst spielt da häufig eine große Rolle. Und das ist gleichzeitig oft so schambesetzt, dass es eben nicht angesprochen wird, nicht in die Worte kommt und sich eher körperlich in undifferenzierten und vegetativen Stresssituationen ausdrückt. Für heute letzter Punkt, Todesangst. Ich möchte zu diesem Punkt gar nicht so viel sagen. Er ist weit verbreitet. Die meisten können mit dem Begriff was anfangen. Und dennoch ist er oft sehr stark abgewehrt und spielt im Alltag praktisch keine Rolle. Unterschieden werden muss hier noch eben von Kulturen, die den Tod als Teil des Lebens verstehen oder eben Kulturen auf der anderen Seite, auf dem anderen Extrem, was den Tod nicht als Teil des normalen Lebens verstehen. Da würde ich unsere westliche Kultur eher dort einordnen. Und das Thema Todesangst, Fear of Death, spielt in diesen Kulturen als unbewusster Mechanismus eine sehr viel stärkere Rolle, weil er eben aus dem bewussten Erleben, aus dem Alltagsgespräch eher abgewehrt wird, herausgehalten wird und sich dann eher in Schlüsselsituationen zeigt, wenn das Thema Krankheit, Krankwerden, Patientwerden kommt. Eine Besonderheit möchte ich da noch ansprechen, dass Patientinnen und Patienten, die im Kindesalter einen Elternteil verloren haben, mit dem Thema Todesangst zum Beispiel einen speziellen Umgang haben, weil hinter der Todesangst manchmal auch die Fantasie noch steht, und das macht das Ganze dann etwas ambivalent, die Fantasie eben steht, mit dem damals verloren gegangenen Elternteil wieder nach dem eigenen Tod zu verschmelzen. Das heißt, manchmal ist die Todesangst trotzdem da, aber die ist ein bisschen ambivalenter besetzt und kann sich ein bisschen unterschiedlich äußern. Aber das muss man dazu sagen, oft werden ja selbstverständlich diese Themen, die wir jetzt besprochen haben, eben weil sie oft gar nicht ausgesprochen werden können, weil sie unbewusst wirken und weil natürlich unser Gesundheitssystem aus guten Gründen erstmal nicht dafür vorgesehen ist, darauf wirklich zu achten. Ja, wir haben eine moderne Spitzenmedizin, die, glaube ich, die meisten von uns nicht schlechter haben wollen, sondern wir können froh sein, dass so viel gezielt gemacht werden kann. Und mein Fachgebiet, die psychosomatische Medizin, hat ja ein bisschen auch die Aufgabe, diese Bindungsthemen, die zum Beispiel auch mit der Patientenrolle, mit der Krankenrolle zusammenhängen, in unser Bewusstsein, also vor allen Dingen natürlich auch ins Bewusstsein von Psychotherapeuten, Ärzten zu bringen, aber auch ins gesellschaftliche Bewusstsein, ja, dass wir ein runderes Bild davon bekommen, was es bedeutet, krank zu werden und Patient zu werden. Ich hoffe, dass diese Psychcast Psychosomatik-Folge euch ein bisschen geholfen hat, ins Nachdenken zu kommen. Vielleicht können wir bald mehr zu diesen Themen machen und vor allem, was dann ein guter Umgang dazu ist, wenn man vielleicht auch im Gesundheitssystem mit Patientinnen und Patienten arbeitet und wie man überhaupt wahrnehmen kann, ob jemand gerade an einem dieser unbewussten Themen zu knabbern hat. Dazu gerne bald mehr. Ja, das war der Psychcast Psychosomatik Podcast für heute. Ich freue mich, dass ihr dabei wart, bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Psychcast. Ciao.